Guten Morgen von mir. Ihr habt schon gehört, um welches Thema es heute geht. Ich möchte erst vorstellen, mein Name ist Florian Kühnen. Ich darf hier arbeiten. Ich bin hier angestellt für die junge Gemeinde. Und ab und zu predige ich auch mal hier im großen Gottesdienst. Vor einer Woche habe ich schon hier auf dieser Bühne gepredigt, aber da haben wir Scala Next Gottesdienst gehabt für die jungen Leute unter uns. Heute geht es um das Thema Verheißung. Wir haben diese Predigtserie letzte Woche angefangen und wir starten auch unsere Hauskreisserie. Und ich darf über das Thema Ewigkeit mit Gott predigen. Und wir wollen uns zuerst nochmal kurz will ich erklären, was denn Verheißungen sind. Verheißungen sind Versprechen Gottes, die er seinem Volk oder bestimmten Personen, einzelnen Menschen zugesprochen hat. Das hat er in der Vergangenheit in der Bibel gemacht, aber die Verheißungen, die gelten auch heute noch für uns. Die gelten bis heute und vielleicht hast du auch eine persönliche Verheißung, die dir Gott immer mal wieder zugespricht. Und in der Bibel stehen auf jeden Fall richtig viele und ein paar davon wollen wir uns in dieser Predigtserie angucken und die sind wirklich ermutigend und das tut richtig gut, weil Gott möchte Gutes für uns, weil er uns liebt. Und in diesen Verheißungen kann man eigentlich überall das auch rauslesen. Wir wollen uns zu Beginn drei Stellen angucken, wo wir Verheißungen lesen können. Wir werden die jetzt am Anfang alle erstmal lesen zusammen. Ich bitte euch, dass ihr euch vielleicht da ein bisschen drauf einlasst und mal kurz in euch hört, was denn diese Texte mit euch machen. Und danach will ich natürlich noch ein paar Punkte dazu machen. Aber ich fände es gut, wenn ihr die Verheißung einfach mal so auf euch wirken lasst, weil ich glaube, letztendlich ist das auch das, was die Bibel kann, dass wir dieses Wort aufsaugen und es auch eine Bedeutung in uns entwickelt. Wir wollen starten mit dem Text aus Johannes 14, Vers 1 bis 3. Lasst euch durch nichts im Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Wir dürfen Gott vertrauen, denn er hat einen Platz, eine Wohnung für uns im Himmel. Diese Zusage ist richtig gut. Ich freue mich darüber, bevor es das Wort Wohnung drin steht. Er will uns eine Heimat bieten. Johannes schreibt in Offenbarung 21, 1 bis 4 über das neue Jerusalem. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal die Offenbarung gelesen habt. Ich habe festgestellt, bei mir war es so eine Weile her, weil ich das auch ganz schön ein interessantes Buch finde und manchmal weiß man nicht genau, wie man die Dinge da einordnen soll, aber über das neue Jerusalem schreibt er und das ist eigentlich richtig schön, das ist richtig blumig und schön. Hört mal zu. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, eins aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Und der letzte Vers, der ist ein paar Verse später, den ich noch mitgenommen habe. Gottes Herrlichkeit erfüllt die Stadt, sodass sie wie ein überaus kostbarer Edelstein leuchtet. Sie funkelt wie ein Diamant. Hier wird eine richtig wunderschöne Stadt beschrieben. Und wenn man sich das schon mal nur ein bisschen vorstellt, dann wird einem vielleicht schon klar, was es mit der Ewigkeit denn so sein soll. Es soll kein Tod, kein Leiden, keine Schmerzen mehr geben. Und die Bilder, die wir benutzen, also Bilder von dieser Schönheit. Vielleicht geht es euch auch so, wenn ihr diese Worte hört, dass ihr da so ein bisschen ins Träumen kommt. Ein Vers habe ich noch, in dem eine Verheißung steht. Johannes 10, Vers 28. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Keiner kann sie mehr aus meiner Hand reißen. Ist auch eine gute Zusage, oder? Durch Jesus werden wir ewiges Leben erhalten. Aber was heißt denn dieses Ewig, diese Ewigkeit? Ich werde gleich ein bisschen was über diesen Begriff sagen, die Gedanken, die ich mir gemacht habe, was ich auch so nachgelesen habe. Und danach werden wir uns halt beschäftigen, dem Punkt, ob wir denn bereit sind. Allzeit bereit, habe ich den genannt. Und der letzte Punkt ist, die Verheißungen auf die Erde bringen. Was das nachher bedeutet, das werdet ihr sehen. Wir wollen anfangen mit dem Begriff der Ewigkeit. Und man kann natürlich jetzt gucken, ich habe natürlich gegoogelt, Synonyme, was auch immer, was ist denn die Ewigkeit? Wir benutzen das Wort ja immer wieder, ewig oder Ewigkeit, und damit beschreiben wir meistens die ewige Dauer oder eine Unvergänglichkeit. Das ist das eine. Und im Religiösen, was wir ja natürlich auch hier als Christen sind, haben wir auch diesen religiösen Begriff, den wir brauchen, ist es natürlich auch das im Jenseits liegende, das ewige Reich. Aber umgangssprachlich benutzen wir diesen Begriff ja meistens, um zu schreiben, ja, das dauert ewig, meine Bahn hat wieder ewig Verspätung. Was auch immer ihr benutzt, wenn ihr ewig sagt. Ich habe gemerkt, ich benutze es meistens nicht in so einem positiven Kontext, das Wort, sondern ewig ist meistens für mich was nicht so Gutes. Es dauert lang. Es ist mir zu lang. Ich bin, glaube ich, manchmal auch ein echt ungeduldiger Mensch, und ich habe gemerkt, dass Ewigkeit für mich eigentlich ein bisschen negativ besetzt ist, weil alles, was eine Ewigkeit dauert, dauert zu lang. Und ich weiß ja nicht, wenn wir jetzt aber darüber reden, dass wir eigentlich mit Gott Zeit verbringen wollen, was ist denn jetzt dann? Ist es ewig? Ist es zu lang? Oder ich habe gemerkt, dieser Begriff ist für mich richtig sperrig. Ich tue mich damit schwer, Ewigkeit jetzt als dieses positive Prädikat zu nehmen für, ja, die Zeit mit Gott, ewig. Dann denke ich so, ja, weiß nicht. Wird's langweilig? Oder was passiert dann da? Das werden wir natürlich nicht bis zum Ende aufklären können, weil Ewigkeit wird Ewigkeit bleiben, und was da passiert, darüber werden wir nachher noch ein bisschen reden. Aber ich glaube, Ewigkeit mit Gott ist eigentlich was total Positives. Und wir können natürlich auch positive Beschreibungen für dieses Wort ewig benutzen. Wenn wir einen Moment erleben, den wir richtig gut und schön finden, dann hätten wir natürlich gerne, dass der ewig andauert. Und mir geht es manchmal so, wenn ich morgens im Bett liege, dass ich dann denke, ich könnte es noch ewig weiter im Bett liegen. Und da ist dann wieder was Positives, aber ich finde es ein bisschen schwierig, diesen Begriff so einseitig nur mit dieser Ewigkeit mit Gott in diesen zu verbinden. Von dieser Unendlichkeit, von der Ewigkeit geht natürlich aber auch eine Faszination aus. Wenn wir darüber nachdenken, was unendlich ist, dann sind wir davon auch angezogen und fasziniert. Wenn wir überlegen, es könnte, was ist Ewigkeit? Also mich fasziniert auch, wie das denn sein soll. Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, ob euch das fasziniert, aber zum Beispiel die Unendlichkeit oder die Ewigkeit des Universums, die finde ich schon interessant, und ist auch immer interessant, wenn wir irgendwas nicht bis zuletzt durchdringen können, dann hat es immer auch eine Faszination. Ich glaube, genau das ist auch mit der Ewigkeit so. Im Alten Testament steht für dieses Wort Ewigkeit, es wird meistens nicht direkt mit Ewigkeit übersetzt, sondern da heißt es Aeon aus dem Griechischen, und es definiert eigentlich eine lange Zeit ohne richtigen Abschluss, also eine Lebenszeit zum Beispiel. Unser Leben, unsere Lebenszeit, wir leben noch, wir wissen nicht, wie lange, also es ist eine Lebenszeit, ein Zeitabschnitt, eine Ewigkeit, aber irgendwann wird sie wahrscheinlich enden, unsere Lebenszeit. Und das ist auch tatsächlich das, was, wenn es übersetzt wird mit der Bedeutung Ewigkeit, dann können wir das nicht nur so sehen in diesem einseitigen, eindimensionalen, das dauert halt ewig, sondern es hat auch immer was, dass es in dieser Zeit immer auch um Beziehung geht. Das kommt aus dem alttestamentlichen Denken, und diese Beziehungen, die waren immer wichtig in dieser Ewigkeit. Es hat immer nicht nur einen Bezug zu der Zeit, sondern auch eben zu diesen Beziehungen, zu der Beziehung mit Gott zum Beispiel. Und ich wollte es euch mal noch ein bisschen verdeutlichen. Dazu habe ich eine Schnur mitgebracht, und ich kenne das aus einigen Predigten, die ich schon gesehen habe oder gehört habe. Ich habe es sogar selber schon mal benutzt als Beispiel. Und wir kennen ja dieses Beispiel, also ich kenne das Beispiel, dass unser Leben ist vielleicht wie dieses rote Stück an dieser Schnur. Ich hoffe mal, ihr könnt es sehen. Das ist ein ganz kleiner Abschnitt, und das hier ist die Ewigkeit. Die ist ewig lang. Die hat natürlich jetzt hier auch ein definiertes Ende, weil es eine Schnur ist. Keine endlose Schnur gefunden. Aber Es drückt aus, dass das, was wir erleben werden in der Ewigkeit, zu unserem Leben wahrscheinlich ziemlich unser Leben ist dagegen ziemlich mickrig. Diese Ewigkeit ist erstmal ewig. Aber dieses Beispiel ist natürlich deshalb auch gut, weil es natürlich schon irgendwie ausdrücken kann, dass Ewigkeit irgendwie anders ist und lange und wir können es nicht fassen. Aber das Beispiel hat auch ein Problem, finde ich. Denn die Schnur sieht einfach aus wie die Fortsetzung von unserem Leben, ja. Ist gleich dick hier, vielleicht ist es nur rot, aber letztendlich geht das Leben dann hier einfach so weiter. Und die Ewigkeit, diese unendliche verlängerte Zeitachse, ich glaube, das ist ein bisschen das, was uns manchmal im Weg liegt. Wir verstehen das manchmal nicht, dass diese Ewigkeit vielleicht gar nicht einfach nur eine Fortsetzung von unserem Leben sein soll, sondern eigentlich ein ganz neuer Abschnitt. Ewigkeit wird was anderes sein, wie das, was wir jetzt hier kennen. Wir denken oft sehr eindimensional über die Ewigkeit, weil wir diesen Begriff aus der Zeit kennen. Wir benutzen den in einem zeitlichen Kontext. Und das mag natürlich richtig sein, dass das irgendwie vielleicht auch irgendeine Zeit gibt dann, aber das wird was anderes sein, das wird Zeit mit Gott sein. Letztendlich ist auch da dieser Beziehungsaspekt total wichtig. Es geht bei dieser Ewigkeit nicht um diese Quantität oder die Länge, sondern es geht eigentlich um die Qualität, um die Nähe zu Gott. Und das sollte sein, was uns bei Ewigkeit vielleicht auch anspricht. Ich glaube, dass es ist, was uns anspricht. Bei mir spricht es nicht an, wenn mir jemand sagt, du hast jetzt ewig irgendwo Halleluja singen oder was auch immer. Das würde mich nicht sonderlich faszinieren. Mich fasziniert, dass ich nahe bei Gott sein kann. In Lukas 18, Vers 29 bis 30, da steht es auch nochmal drin. Jesus erwidert zu allen Jüngern gewandt, ich sage euch, jeder, der um des Reiches Gottes willen Haus oder Frau, Geschwister, Eltern und Kinder zurücklässt, bekommt jetzt in dieser Zeit alles vielfach wieder und in der kommenden Zeit, der kommenden Welt das ewige Leben. Und er meint nicht nur, dass es darum geht, dass wir diese Zeit dann zurückbekommen, sondern das, was wir geben, wir werden Beziehungen mit Gott erleben können, im 1:1. Das fasziniert mich, das macht das interessant. Diese vollständig wiederhergestellte Beziehung zu Gott, das ist das, was wir brauchen, nicht diese Zeit. Weil Zeit ist menschlich, Zeit ist ein menschliches Denken. Es geht mehr darum, dass wir bei Gott sein dürfen. Es geht um den Start von was Neuem, um diese Nähe zu Gott. Und das ist wiederum auch was Wunderschönes und Gutes. Zeit ist nicht für jeden gut und schön, weil es lange dauern kann, weil es kurz sein kann, zu lang, zu kurz. Aber Nähe zu Gott ist immer gut. Und wenn wir diesen Verheißungen glauben, wie die von dem Jerusalem, dann wird es auch wunderschön. Wenn wir da mal unser Traumhirn anschmeißen und da ein bisschen drüber nachdenken, dann wird es schön, das wird gut, das wird nicht nur bisschen toll, wie wir das vielleicht so kennen von den Dingen, die wir hier auf der Erde toll finden, sondern es wird noch besser. Wie kann uns dieses Wissen über die Ewigkeit jetzt in unserem Alltag denn helfen? Jetzt haben wir vielleicht ein bisschen erklärt, es geht nicht um Zeit, sondern es geht um Nähe zu Gott. Aber was macht das mit dir jetzt so in deinem Alltag? Ich glaube, es sollte wirklich was machen. Und wir als Ranger, wir haben ja unseren tollen unser tolles Versprechen. Das kennen bestimmt einige von euch. Und wir sagen am Ende immer, wir wollen alle Zeit bereit sein. Allzeit bereit für Jesus. Und wenn wir das sagen, dann wollen wir damit zwei Sachen sagen. Erstens, wir wollen bereit sein, seine Liebe weiterzugeben und zu dienen. Und zweitens, wir wollen bereit sein, dass Jesus wiederkommt. Und zwar wollen wir immer bereit sein. Wir wollen also so leben, als ob Jesus gleich wiederkommen könnte, als ob er gleich um die Ecke biegen würde. In so einer Naherwartung und auf Jesus. Und wenn wir das erwarten, wenn wir Jesus so erwarten und wir sagen, wir wollen so bereit sein, dann erwarten wir doch eigentlich, dass die Ewigkeit direkt um die Ecke ist. Das hat natürlich ein bisschen Konsequenzen. Wenn ihr das überlegt, seid ihr denn gerade bereit, so zu leben, so allzeit bereit, dass die Ewigkeit jetzt anfangen könnte? Weiß nicht. Wenn mich darüber nachdenkt, ich in meinem Leben habe da einige Probleme, die ich vorher lösen sollte. Ich sollte meine Beziehungen bereinigt halten. Ich sollte mich erstmal die zwischenmenschlichen Beziehungen, sodass da nichts zwischen mir und anderen Menschen steht, dass ich meine sündhaften Gedanken vielleicht loswerde, dass ich meine Beziehungen so reinhalte, dass ich sagen kann, hey, das ist gut. Weil vielleicht fängt morgen die Ewigkeit an. Und will ich dann damit mit den Problemen in die Ewigkeit? Nee, ich glaube nicht. Und vor allem, wir sollten diese Beziehung zu Gott reinhalten. Wir sollten uns nicht von Gott trennen lassen. Eigentlich sollten wir immer in einer richtig guten Beziehung zu Gott leben. Ich weiß nicht, wer von euch das sagen kann, dass er gerade in einer total guten Beziehung zu Gott lebt. Ich weiß, dass mir das immer sehr, sehr auf und ab geht. Wir sollten ein Vertrauen aufbauen zu Gott und es auch erhalten. Das steht in Johannes 14, Vers 1, da habe ich ja schon vorgelesen. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Wir haben natürlich dieses Problem, dass wir immer wieder in nicht so einer guten Beziehung zu Gott leben. Aber Jesus sagt in dieser Verheißung, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Und Jesus das sagt, dann meint er damit, dass wir auf ihn vertrauen sollen, auf sein Erlösungswerk, darauf, dass er unsere Beziehungen alle wieder instand setzen kann. Und wir das auch immer wieder tun sollen. Wenn wir die Ewigkeit erleben wollen, dann ist natürlich Jesus der erste Schritt dahin. Ohne Jesus werden wir die Ewigkeit nicht erreichen, werden wir die Ewigkeit nicht sehen. Und wir sollten uns nicht von irgendwelchen äußeren Umständen abhalten lassen, bereit zu sein, dass wir diesen Schritt in die Ewigkeit immer tun können. Denn wir haben die Möglichkeit, durch Jesus diese Beziehung zu Gott immer zu pflegen und in der Beziehung zu Gott zu leben, zu bleiben, sodass dieser Schritt immer möglich ist. Du kannst jeden Tag zu Jesus kommen und ihm deine Anliegen bringen. Jetzt habe ich hier... Moment. Es steht auch in Johannes 14, Vers 3, und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Lass dich nicht von deinen inneren Zweifeln oder so zurückhalten, sondern sei gewiss, dass Jesus der Weg sein kann für dich jeden Tag, dass Jesus dir diesen Weg in die Ewigkeit bereiten kann und will. Und dass es eigentlich nur darauf ankommt, dass du sagst, ja, ich will das. Ich will Jesus in meinem Leben und ich will diese Beziehung zu Gott leben. Jesus will dir diese Angst nehmen, dass du das nicht schaffen kannst. Jesus sagt, das ist eine Verheißung, ist eine Zusage. Das ist nicht so schwer eigentlich, sondern es kommt darauf an, dass wir darauf vertrauen und dass wir darauf bauen. Wenn wir das tun, dann sind wir alle Zeit bereit. Egal wie dein Leben gerade aussieht, was für Umstände dich vielleicht gerade wieder erschüttern oder was für Dinge dir manche Leute zusagen, was deine inneren Zweifel sagen, wenn du auf Jesus setzt, dann wirst du die Ewigkeit erreichen, dann bist du alle Zeit bereit. Wir werden, wenn wir uns diese Zusage, diese Verheißung, wenn wir die annehmen, dann werden wir auch eine Heilsgewissheit haben. Wir werden diese Gewissheit auf Ewigkeit haben. In Johannes 10, Vers 28 steht, ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Nur durch Jesus werden wir dorthin kommen. Und er wird uns auch davor schützen, dass wir ja wieder den falschen Weg finden. Wenn wir uns an ihn halten, wenn wir Beziehung zu ihm suchen, dann werden wir diesen Weg in die Ewigkeit finden. Niemand kann dir dein Heil nehmen. Niemand. Und ich glaube, dass es vielleicht hier auch Menschen gibt, die diese Zusage nochmal vielleicht neu für sich so auch eingehen sollten. Wir haben vorher gebetet und wir hatten so ein bisschen den Eindruck, dass es vielleicht hier Leute gibt, die diesen Zuspruch nochmal ganz neu für ihr Leben, diese Verheißung annehmen sollten oder dürfen. Wenn du dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast, wenn du das noch nicht gemacht hast und dir diese Verheißung keine Gewissheit zusagt, dann wäre es vielleicht an der Zeit, sich zu überlegen, hey, will ich diesem Jesus, der diese Verheißung mir zusagt, will ich dem antworten und sagen, ja Gott, ich will das. Ja, ich möchte mein Leben dir übergeben und ich möchte diese Verheißung für mein Leben in die Hand nehmen. In der Offenbarung 21, Vers 2, da haben wir diese Stelle mit, wo Johannes diese Stadt beschreibt, Jerusalem. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird ihnen in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Ich habe hier vorher schon dieses Wort, diese Wohnung erwähnt. Für mich ist eine Wohnung immer was sehr Schönes. Ich fühle mich bei mir zu Hause sehr wohl in meiner Wohnung. Und Wohnung bedeutet Heimat. Wohnung bedeutet, dass wir dort geborgen sind, dass wir dort sicher sind. Zumindest ist es bei mir so. Ich hoffe mal, euch geht es auch so. Und hier steht, dass Gott uns eine Wohnung, eine Heimat bereitstellt. Und er wird auch noch unter uns wohnen. Er wird unter uns sein. Ich wohne in einem Haus mit mehreren Wohnungen. Und wenn ich mir das so vorstelle, dass in einer von diesen Wohnungen Jesus wohnen würde, das wäre schon ziemlich krass, das wäre cool. Es wäre ein Erlebnis, wenn ich Jesus in meinem Treppenhaus begegnen könnte. Und so wird es dort sein. Wir können dort, diese Nähe zu Gott wird ganz anders sein, wie die Nähe zu Gott, die wir heute erleben können. Es wird so sein, als ob du ein paar Schritte läufst und du kannst Jesus in die Arme laufen. Das ist Ewigkeit. Dass die Nähe zu Gott so präsent ist und so greifbar, dass es wie ist, wenn du in einem Mehrfamilienhaus jemand einfach mal kurz zu Jesus rüberlaufen kannst. Und das Ganze wird in einer prunkvollen Stadt sein, die schön ist wie ein Diamant. Ich wohne in einem sehr schönen Haus, es wird noch schöner sein. Und schön wie eine Braut, die wird bereit sein. Und Jesus wird, die Stadt wird, sie wird richtig schön und neu sein. Es wird auch ein Start von was Neuem sein. Eine Hochzeit ist ja auch ein Start von was Neuem, von einem Lebensabschnitt, von was anderem. Und genauso wird es in Jerusalem auch sein. Es wird das Neues losgehen, was wir so vorher noch nicht gekannt haben. Und er wird in unserer Mitte sein. Er wird unter uns wohnen. Wir sind auf unserer Welt hier natürlich immer wieder auch auf dieser Suche nach dieser Erlösung, die diese Ewigkeit anbietet. Ewigkeit ist für das, wo wir, da flüchten wir uns auch mit den Gedanken auch hin, denken, ja, wäre auch schön, wenn ich im Bett liege morgens und denke, ewig würde ich gerne hier liegen bleiben, weil ich manchmal keine Lust habe auf die Aufgaben, die vielleicht auf den Tag, in dem Tag auf mich zukommen. Ewigkeit ist manchmal auch diese Flucht, wo wir uns, dieser Zufluchtsort, wo wir hinwollen. Und ich glaube, Ewigkeit im Himmel wird auch natürlich so ein Ort sein, wo wir frei sind von den Dingen, die uns fürchten. Frei von Tod, frei von Leid, von Schmerzen. Und Ewigkeit stelle ich mir immer vor als auch so ein Ort, wo das nicht mehr stattfindet. Auch wo Materielles keine Rolle mehr spielt. In der Offenbarung steht dazu, er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Es wird kein Leid mehr geben. Es wird keine Angst mehr geben. Kein Tod. Das war früher. Das war hier. Diese Aussagen, die machen mir Hoffnung. Hoffnung, dass ich die Dinge, die ich hier erlebe, auch mal aushalten kann. Und wir leben hier in dieser Erwartung auf die Ewigkeit. Aber ich frage mich immer wieder, ob ich denn wirklich bereit bin. Ob ich sagen kann, ich bin allzeit bereit. Macht dir diese Ewigkeitserwartung auch Hoffnung, wie ich das gerade gesagt habe? Hoffnung auf diese Erlösung? Wenn ich darüber nachdenke, wann ich Ewigkeit für mich so greifbar erlebe, dann ist es meistens dann, wenn ich Beziehung zu Gott suche. Wenn ich Lobpreis höre oder mache, und das habe ich früher öfter mal gemacht, dass ich mich bei mir zu Hause habe ich Musik angemacht und ich habe Lobpreis gemacht. Ich habe angefangen zu beten Und manchmal habe ich dann wirklich erlebt, dass ich so richtig Gott in mir gespürt habe. Ich habe gemerkt, dass Gott mir nahe ist, dass ich nah bei Gott bin. Und diesen Moment, da löst sich richtig viel. Wenn ihr das noch nicht erlebt habt, dann vielleicht machen wir nachher einen Lobpreis, vielleicht kommt der Moment. Oder vielleicht ist es zu Hause bei einem Gebet. Aber ich glaube, wir können diese Ewigkeit auch ein Stück weit auf die Erde holen. Weil diese Zusage, die gilt zwar für das Leben nach dem Tod, aber wir dürfen diese Ewigkeit hier schon erhaschen. Wir dürfen schon einen Funke von dieser Ewigkeit hier auch greifen. Für mich ist das, wenn ich Lobpreis mache und ich habe das wirklich erlebt, dass ich dann mich hinsetze und ich habe meine ganzen Probleme und Sorgen im Kopf. Ich habe da geheult. Ich habe gedacht, Mann, es ist immer noch nicht weg. Ich bin immer noch hier. Aber diese Probleme waren auf einmal recht klein. Die Probleme waren nicht mehr so wichtig und es ging mir nicht so, dass ich dachte, ich habe das Problem, ich kann es nicht schaffen, sondern ich habe gedacht, ich habe dieses Problem und Gott wird mich durchtragen. Dieses Losgelöstsein aus dieser Not und diesem Problem, diese Hoffnung, die können wir heute schon erleben, wenn wir Beziehung zu Gott leben und suchen. Und Beziehung zu Gott kann für jeden anders aussehen. Ich habe gesagt, ich erlebe das im Lobpreis, ich erlebe es auch in Gebetszeiten. Ich erlebe das, wenn ich beides zusammen mache und mir einfach Zeit dafür nehme. Wenn du Ewigkeit auf Erden erleben willst, wenn du die Ewigkeit auf die Erde bringen willst, dann musst du Beziehung zu Gott suchen, dann musst du Beziehung zu Gott leben. Dann musst du es immer wieder machen. Du darfst es immer wieder machen. Und ich persönlich erlebe es auch manchmal, dass man da gar keine Lust drauf hat, weil einem das zu, was auch immer erscheint, das ist zu emotional, zu anstrengend. Aber ich glaube, um diese Ewigkeitsperspektive zu erhalten, auch zu verstehen, was Ewigkeit sein kann und was es mit dir macht, ist es voll gut, das zu suchen und Beziehung zu Gott so intensiv und lange zu suchen, bis du das auch mal erlebt hast. Diese Erlebnisse, die können dir wirklich Kraft spenden und die können dir helfen, Momente auszuhalten, die nicht so gut sind auf dieser Erde. Momente, wo du kämpfst. Wenn du da diese Perspektive Ewigkeit für dich mal erlebt hast, dann kannst du vielleicht auch manches stehen lassen. So und noch viel intensiver, wie ich das gerade beschrieben habe, wie ich das mal erlebt habe, stelle ich mir die Ewigkeit vor. Und es geht hier eben, wie ich gesagt habe, nicht um dieses eine Beispiel von der Schnur, dass die Ewigkeit ewig lange ist, sondern es geht darum, dass es intensiv ist, dass es Nähe, Beziehung zu Gott in purer Form ist. Wir können, wenn wir diese Verheißungen ernst nehmen und sie für uns annehmen, sogar ein richtiges evangelistisches Moment entwickeln. Evangelistisches Moment. Weil ich glaube, wenn wir diese Ewigkeit für uns verstanden haben, wenn wir sie erlebt haben, dann ist es auch was, das wir anderen Leuten nahebringen wollen. Dass andere Leute Jesus und Beziehung zu Jesus verstehen und diesen Ewigkeitsaspekt verstehen. Diese Momente, diese Verheißungen, die können nicht nur trösten, sondern die können auch eine Leidenschaft in dir für Gott entwickeln, für die Beziehung zu Gott, für Nähe zu Gott und auch auf eine Freude auf das, was kommen wird. Diese Verheißungen, die bringen Gottes Liebe und Gottes Nähe ganz sichtbar zu uns auf die Erde. Und die werden zu einem positiven Beispiel für andere, wenn andere an dir erkennen, dass du vielleicht eine andere Dimension und Perspektive hast auf dein Leben. Wenn du sagen kannst, ja, ich weiß, ich habe gerade keinen Job oder mir geht's gerade nicht gut, aber ich weiß, dass ich bei Gott sein werde und dass mir Gott auch über diese Momente oder diese Probleme hinweghelfen wird, dass Gott einen Plan für mich hat und dass Gott auf mich wartet, dass ich eine Wohnung in Gottes Himmel habe, dann wirst du eine andere Zuversicht haben auf deine Probleme. Dann werden die klein. Und sie können so zu einem positiven Beispiel für andere Menschen werden, die das vielleicht nicht erleben. Ich denke, viele von euch haben das schon erlebt, dass sie weitergeben durften, was Jesus in ihrem Leben getan hat und wie ihnen die Beziehung zu Gott geholfen hat, ja, manche Dinge zu überstehen. Und wenn du dich dann vergleichst oder wenn du mit anderen Menschen redest und die haben das nicht und du kannst sagen, hey, ich habe eine Zuversicht, das macht was mit Leuten, weil Leute fangen dann an nachzufragen. Ich glaube, die Verheißungen, die können dazu führen, dass wenn wir die in unserem Leben leben und an denen festhalten, dass Leute uns nachfragen würden, warum hast du so eine Zuversicht, warum? Und dann kannst du anfangen zu erklären. Ich glaube, aus den Verheißungen, aus diesem Festhalten an diesen Verheißungen kann eine richtig gute Situation entstehen, wo wir anderen Leuten das weitergeben dürfen, was wir erlebt haben mit Gott. Gottes Liebe ist ein Funke für die Ewigkeit und der wird auf dieser Erde sichtbar. Und den sehen nicht nur wir, den werden auch andere Menschen sehen. Wir werden ein Licht sein können, wenn wir auf diese Verheißungen an den festhalten. Und ich habe mir noch ein Beispiel ausgesucht von jemandem, wo ich denke, dass die das bestimmt gelebt hat. Ich habe nie mehr gesprochen. Und wir haben auf der letzten Gemeindefreizeit schon das Beispiel gehabt von der Corrie ten Boom. Wir hatten dort einen kleinen Film angeguckt über die Corrie ten Boom und was die erlebt hat. Und die Corrie ten Boom und ihre Familie, die haben in den Niederlanden gelebt und sie haben während der Nazi-Zeit Juden und andere, die vertrieben wurden, versteckt und ihnen geholfen zu flüchten. Die Familie ist aber aufgeflogen nach einer Zeit, die haben aber richtig viele Menschenleben retten können, sind aufgeflogen und die Corrie ten Boom und ihre Schwester, die Betsy, die wurden in ein Konzentrationslager gebracht. Die beiden konnten dort irgendwie eine Bibel mitschmuggeln und haben jeden Abend Gottesdienste gehalten für diese Frauen, die waren in einem Frauenlager und haben dort Gottesdienste gehalten und so diese Hoffnung weitergeben können, für die sie gebrannt haben. Und die hatten diesen Mut und diese Kraft, das zu tun. Die Betsy ist leider irgendwann gestorben. Die Corrie ten Boom hat überlebt und dadurch weltweit eigentlich auch Bekanntheit erlangt, weil sie richtig viel Gutes getan hat danach. Sie hat diese Hoffnung, die sie da erlebt hat und das, was sie, die Geschichte, die sie erlebt hat, hat sie weitergegeben und noch richtig viele andere gute, sie hat eine Stiftung gegründet, richtig viele andere gute Dinge getan. Aber ich habe mich gefragt, woher hatte diese Familie und die Corrie und die Betsy in dem Konzentrationslager überhaupt diese Kraft, daran festzuhalten? Wo hatten die diesen Mut? Ich glaube, dass sie sich an den Verheißungen festgehalten haben, die sie kannten. Sie hatten das Glück, dass sie eine Bibel dabei hatten und so konnten sie immer wieder auch diese Verheißungen und diesen Mut weitergeben und weitersprechen an andere. Und dadurch ist in diesen Menschen richtig viel Hoffnung entstanden. Dadurch ist überhaupt für die Einzelnen, für die Corrie, die Hoffnung entstanden, dass sie da überhaupt irgendwo rauskommt. Und ich glaube, es war wahrscheinlich gar nicht mal der Punkt, dass sie darüber nachgedacht haben, ob sie das überleben werden oder nicht, sondern es ging einfach nur darum, diese Hoffnung weiterzugeben. Sie hatten eigentlich keine Aussicht darauf, dass sie das überleben in so einem Lager. Aber dennoch haben sie die Hoffnung weitergegeben. Eigentlich war da völlige Perspektivlosigkeit und das Ende nahe. Sie haben trotzdem diese Hoffnung weitergegeben. Weil diese Verheißungen in uns was auslösen können, dass es weitergeht, dass wir diese Ewigkeitsperspektive einnehmen. Dass wir Beziehung zu Gott leben können und dass uns das was wert ist. Weil das Beste kommt noch. Corrie ten Boom hat dazu gesagt, dieses Leben ist ein Vorzimmer des Himmels. Unsere größten Freuden sind nur die ersten Früchte und der Vorgeschmack der ewigen Freude, die noch kommen wird. Ja, das Beste kommt noch. Obwohl die das erlebt hat, dass sie eine Situation erlebt, wo sie eigentlich ausweglos war, hat sie trotzdem noch Freude empfinden können über die Dinge, über die kleinen Dinge des Lebens. Und sie hat gewusst, das Beste wird noch kommen, das, was wir hier leben, wird nichts dagegen sein. Ich wünsche mir, dass wir das auch haben, dass wenn wir diese Verheißungen in der Bibel lesen, dass uns das wirklich anfängt zu berühren und dass wir diese Gewissheit haben, hey, wir haben da was, wir dürfen uns freuen auf was, was größer ist, was über das Zeitliche hinausgeht, was uns ja wirklich bereit macht, Jesus heute zu empfangen. Und dass wir auch ja wirklich diese Strahlkraft entwickeln daraus, dass wir diese Hoffnung haben, die andere haben, nicht haben können auf dieser Welt. Dass wir die sein können, die ein Licht sein können, weil wir diese Verheißung haben, die Gott uns gegeben hat. Wir werden jetzt gleich noch Abendmahl feiern. Das wird die Hannah leiten. Und ich glaube, es ist ein guter Punkt, sich daran zu erinnern, dass wir diese Verheißung haben.